Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
So, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Gastrogeplauder und herzlich willkommen Thorsten Beiner. Seit vielen Jahren schon in Düsseldorf im EVK, berühmtes Endoskopiezentrum. Jetzt seit wie vielen Jahren Nachfolger von Horst Neuhaus?
Sind auch schon 2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Ich würde gern mit dir über ein Thema sprechen, was sich so ein bisschen jährt, nämlich Cholangioskopie, vielleicht auch Pankreatoskopie. Das ist ja immer ein bisschen eine Nische gewesen. Es gibt etwas so lange, haben wir festgestellt, wie du im Beruf bist, mehr oder minder.
Ja, tatsächlich. Ich habe 2003 begonnen, in dem Beruf zu arbeiten und letztlich feiern wir mehr oder weniger 20 Jahre Cholangioskopie. Mhm. Und die Geschichte der Cholangioskopie geht ja schon länger, aber jetzt in den letzten Jahren scheint sich ja herauszukristallisieren, dass wir immer mehr auf die Single-Operator-Cholangioskopie setzen mit Einweg-Cholangioskopen.
Genau, das ist ja so ein bisschen ein Tabubruch in mehreren Hinsichten. Also wie ich jung war, da warst du ja noch nicht im Job, da war das ein Zwei-Mann-Unternehmen und die Geräte waren fragil. Und ich kann mich noch erinnern, wenn man gesagt hat, man braucht jetzt eine Cholangioskopie, ging ein Stöhnen durch den Raum. Muss das wirklich sein? So, jetzt vielleicht fangen wir mal mit der Technik an. Single Operator heißt, dass man das Gerät sozusagen wie einen Aufsatz auf den Kanal steckt und alles selber macht. Ist das denn eigentlich immer ein Vorteil?
Ja, Single Operator heißt genau das aus meiner Sicht, bedeutet aber auch nicht zwangsläufig, dass man das immer als einzelner Untersucher machen muss. Man kann das Gerät an seinem Duodenoskop fixieren. Gut, die ein oder andere Firma durfte das in letzter Zeit nicht tun. Die dürfen das jetzt wahrscheinlich demnächst. Aber in ganz bestimmten Situationen kann man aus dem Single auch einen Double Operator machen, wenn es denn gerade hilfreich ist.
Und das ist dann, wenn es so die Bewegungen von Mutter- und Tochterendoskop eben ziemlich komplex sind.
Absolut. Da muss man natürlich zwischen zwei Untersuchern. Ich habe auch mal diese Mother-Baby-Technik selbst ja auch durchgeführt. In meinen Anfangszeiten war das auch noch so. Da müssen natürlich beide Untersucher auch gut aufeinander abgestimmt sein. Jeder sollte ungefähr wissen, was der andere tut. Und einer muss ja das Gerät dann vor und nach hinten schieben und der andere muss es auslenken und vielleicht noch ein Dritter den Draht bedienen. Mhm. Also von daher, das ist dann auch ein komplexes Zusammenspiel und dann Teamwork in unserem Feld.
Da ist man dann natürlich auch in einer komplexen Situation wahrscheinlich, die das erfordert. Jetzt von der Vorbereitung her, da wird ja viel gespült bei der Cholangioskopie, was auch ein wichtiger Aspekt ist, um die Sicht herzustellen. Luft ist verboten, auch CO2 eigentlich.
Ja, das muss man sagen. Das haben wir ja auch über viele Jahre lernen müssen, dass gerade im Beginn der Cholangioskopie, als wir dann 2006 ging das wieder los mit der direkten peroralen Cholangioskopie, da haben wir dann ja normale Standard-Gastroskope oder auch mal Prototypen vom einen oder anderen Hersteller eingesetzt, mit Gas im Gallengangsystem gearbeitet, mit Ballons, mit denen wir uns da hochgezogen haben. Da gab es die ein oder andere Embolie, die auch nicht gut ausgegangen ist.
Zum Beispiel bei uns einmal.
Ja. Und seitdem haben wir das ja weitestgehend verlassen und spülen eigentlich immer. Mit dem Spülen wissen wir ja, dass wir damit auch einen gewissen Hochdruck erzeugen im jeweiligen Gangsystem. Wir spülen potenziell natürlich auch Bakterien nach oben. Also es hat sich ja in den Daten, die uns zur Verfügung stehen, gezeigt, dass es eben doch sinnvoll zu sein scheint, hier eine Single-Shot-Antibiose anzuwenden. Und wir spülen dann natürlich mit Kochsalzlösung, insbesondere dann, wenn wir planen, auch vielleicht eine Steintherapie durchzuführen. ERL funktioniert eben nur in einem leitenden Medium. Deswegen verwenden wir das im Prinzip im Standard. Und ja, gewisse Vorsichtsmaßnahmen muss man noch treffen, um eben diesen Überdruck nicht zu groß werden zu lassen. Also den Druck irgendwie kontrollieren, vorher sphinkterotomieren, einen gewissen Ablauf für das Wasser eben sicherzustellen und dann auch zu verhindern, dass der Patient aspiriert dabei.
Das führt letztlich zur nächsten Frage. Intubationsnarkose, jein bis ja.
Tja, da muss ich lachen. Also grundsätzlich würden wir uns das natürlich wünschen, 100%igen Aspirationsschutz für die Patienten. Leider Gottes ist es so, dass wir als Endoskopiker immer gesagt haben, wir kommen ohne Anästhesie zurecht, wir können das alles so und Propofol. Das funktioniert ja auch wunderbar mit unseren speziell trainierten Teams. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass wir limitierten Zugang teilweise haben zu Anästhesie, zu Intubationsnarkosen und uns da einteilen müssen, welche Eingriffe müssen wir denn nur zwingend durchführen. Das ist dann sicherlich die Esophagus-ESD, alle POEM-Techniken im Esophagus, wo wir das einsetzen und stellen dann die Indikation für die Intubationsnarkose gerade bei hepatobiliär-pankreatischen Eingriffen eben doch sehr, sehr hochschwellig.
Stimmt, hochschwellig. Also wir machen es ganz gerne. Ich glaube, man muss sich halt den Patienten anschauen. Übergewichtig, Aspirationsgefahr, Schlafapnoe und all diese Dinge, die auch sonst zu Überlegungen einer betreuten Sedierung, sagen wir mal, führen. Also das soll, glaube ich, nicht ganz vergessen werden.
Nein, in jedem Fall. Das sind ja dann auch langfristige oder länger dauernde Prozeduren. Mhm. Wir haben es ja dann doch häufig auch mit kranken Patienten zu tun. Die werden häufig dann ja auch in Bauchlage untersucht, in Rückenlage. Könnte man es machen, wenn man den Patienten intubiert. Von daher sollte man das nicht vergessen. Ich meine, wir haben Sedierungsleitlinien, wir kriegen jetzt neue Qualitätsleitlinien und da wird das alles berücksichtigt und das sollte man dann Patienten individuell entscheiden, denke ich.
Also zumindest, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Awareness.
Absolut.
Für dieses Problem. Gut, jetzt ist es ja so, bei vielen Patienten weiß man es, dass man eine Kolangoskopie zumindest stark in Erwägung zieht. Aber es ist ja doch so, dass es so einfach ist, dass man das auch spontan entscheiden kann, ohne den ganzen Betrieb für 20 Minuten lahmzulegen, oder?
Ja, absolut. Das ist eben genau dieser Wechsel in der Herangehensweise. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass vor einigen Jahren, als man am Anfang war der Kolangoskopie, gerade auch mit dem ersten verfügbaren Single-Operator-System, mit dieser Lichtfaser, die dann erst eingebaut und justiert werden musste, da war das Gestöhne groß und jetzt ist es Plug and Play. Wir entscheiden uns, stöpseln das Gerät ein, schieben es wie einen Katheter durch den Arbeitskanal und sind letztlich innerhalb von 2 Minuten vor Ort.
Gut, jetzt haben wir, glaube ich, so die Vorbereitungen eingegrenzt, also Narkose zumindest im Hinterkopf haben und je nach Indikation und so weiter. Also jetzt geht man, sagen wir mal, die Papille ist frisch. Das ist ja jetzt nicht mehr so, dass man sagt, man macht jetzt zuerst mal einen Papillenschnitt und dann beim nächsten Mal eine Kolangoskopie, sondern es geht eigentlich gleich los. Wie groß muss denn das sein? Muss man da regelhaft dilatieren oder nach was richtet sich das? Oder hat man sowieso einen Draht drin und führt das dann ein?
Ja, letztlich ist es ja so, dass wir weiterhin erstmal die biliäre Kanülierung dann doch noch durchführen müssen und dann entscheidet sich ja, was wir erwarten. In der Regel führen wir Kolangoskopien dann durch, wenn wir als diagnostische Indikation in der Regel eine indeterminierte Stenose uns ansehen wollen, vielleicht auch Stenosen kanülieren wollen am Hilus, die wir so nicht kanuliert bekommen. Und zum anderen erwarten wir, und das wissen wir häufig ja schon aus der vorausgehenden EOS oder MRCP-Steine, also zunächst die Kanülierung und dann je nach Indikation die Weite der Papillotomie. Dann, wenn wir zum Beispiel aus meiner Sicht ist das so, erwarten, dass wir eine Steintherapie durchführen wollen. Früher habe ich das sofort weit papillotomiert und ballondilatiert. Jetzt ist es eher so, dass ich erstmal eine limitierte Sphinkterotomie mache, um eben dann auch die Menge an Spülflüssigkeit zu limitieren. Sonst läuft das alles schon unten raus, bevor man überhaupt den Stein richtig vor die Linse bekommen hat. Dann ja, müssen wir nicht so viel spülen und das ist dann hilfreich. Dann kann man nachher, wenn erforderlich, nochmal ballondilatieren und da mache ich einen limitierten Schnitt. Und dann muss man noch überlegen, Patienten mit PSC, wollen wir die überhaupt papillotomieren? Solche Dinge muss man dann berücksichtigen.
Also sehr individuell angepasst, abhängig vom Gallengangsdurchmesser der Indikation.
Ja, genau.
Ja, das ist ja mit der Flüssigkeit, hast du ja vorher schon gesagt, der Druck soll nicht zu hoch werden, aber es soll auch nicht zu viel rauslaufen und so weiter. Also das ist manchmal so eine gewisse heikle Balance. Jetzt, wenn wir zu den Indikationen gehen, bei den Steinen ist die Diskussion da wahrscheinlich nicht so schwierig. Da ist die Schwelle gesunken. Gibt es eigentlich noch eine mechanische Lithotripsie?
Tja.
In den Zentren eher selten, oder?
Eher selten. Erstaunlicherweise sehen wir trotzdem immer noch mal wieder, dass Patienten zugewiesen werden mit eingeklemmtem Stein im Korb und Korb abgeschnitten aus der Nase. Es soll also tatsächlich immer noch die Situation geben, dass Körbe eingesetzt werden, die nicht notfalllithotripsiefähig sind. Die wirkliche mechanische Lithotripsie geplant, haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr durchgeführt, weil eben dann gerade am Zentrum eben die Schwelle zur Kolangoskopie so niedrig ist und wir haben so effiziente Möglichkeiten zur internen Lithotripsie mit EAL. Einige nutzen sicherlich auch den Laser, dass das eben selten erforderlich ist. Und die verschiedenen Methoden, wenn die alle zur Verfügung stehen, dann sucht man sich eben doch häufig den leichteren Weg.
Auch wenn es der teurere ist.
Aber auch wenn es der teurere ist, ja, vielleicht sparen wir uns Untersuchungszeit, minimieren das Risiko für den Patienten.
Oder eine zweite Untersuchung.
Oder die zweite Untersuchung. Da gibt es ja auch ganz gute Daten zu, dass wir eben auch eine hohe Rate bei Steinen, die vorher mit Standardmethoden nicht extrahiert werden konnten, eben eine Fragmentationsrate von deutlich über 90% haben und eine komplette Clearance-Rate von ein bisschen über 70% bei Steinen, die vorher eben gar nicht extrahiert werden konnten, in einer einzigen Sitzung. Das, denke ich, ist eben doch ein Vorteil.
Das heißt also, man würde ausreichend papillotomieren, vielleicht ballondilatieren und dann schauen, ob es mit einfachen Mitteln die Steine nicht so groß sind, dass sie so rausgehen. Aber der nächste Schritt ist dann in der Regel die kolangoskopische Steinzertrümmerung.
So sehe ich das auch, gerade wenn wir vorhersagen können oder vorhersehen können nach bestimmten Kriterien, dass wir eben eine schwierige Steinextraktion erwarten. Also Steine, die größer sind als 15 mm, wenn wir große Anzahl an Steinen haben. Gut, wenn die klein sind, kommen sie dann vielleicht auch so raus. Wenn wir insbesondere eine Stenose stromabwärts haben oder eben, dass ein besonderer Winkel unten besteht, wenn der Gallengang unten eben abknickt, dann können wir erwarten, dass es schwierig wird und dann ist eben die frühzeitige interne Lithotripsie mit EAL oder Laser eben doch vorteilhaft und spart Zeit.
Ja, bevor man die ganze Gegend verwüstet.
Genau so.
Gut, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, nämlich bei den Strikturen. Erstens ist schon mal die Frage, was ist eigentlich eine unklare Struktur? Da gibt es ja sowas wie eine Pre-Test-Likelihood auf Neudeutsch. Also älterer Patient, schmerzloser Ikterus, Struktur im mittleren Drittel. Da gibt es ja a priori schon, ist die Wahrscheinlichkeit über 90%. Was soll da die Kolangoskopie leisten?
Tja, es ist auch so, dass wir jetzt ja sogar von unserer europäischen Fachgesellschaft auch neue Leitlinien bekommen haben. Wenn man strikt danach geht, würde man sagen, erstmal keine Kolangoskopie, so steht's da drin. Wenn man dann ein bisschen hinterfragt, liegt's eigentlich im Moment daran, dass wir noch nicht ausreichend Daten haben, die das in der Erstlinie empfehlen. Da spielen möglicherweise auch Kosteneffektivität noch eine gewisse Rolle. Nicht jeder hat das verfügbar. Und aus meiner Sicht ist es aber so, dass wir, gerade wenn wir über perihiläre Stenosen sprechen, im mittleren Drittel hast du gerade gesagt, auch da können wir natürlich mit unserem optischen Eindruck schon eine Menge machen, weil wir mit dem Kolangoskop eben relativ einfach dorthin kommen. Wir haben beim Einsatz in der Erstlinie, und so handhaben wir das in Düsseldorf, haben natürlich einen optischen Eindruck, der unverfälscht ist und sehen die Gefäßarchitektur, wir sehen die Oberflächenstruktur, die eben dann schon natürlich die Wahrscheinlichkeit für Malignität doch deutlich erhöhen kann. Auch wenn wir natürlich mit unserem rein optischen Eindruck im Tumorboard mal häufig schlechte Karten haben. Wenn es jetzt ein resektabler Befund ist, gut, dann glaubt man uns das noch, aber gerade unsere onkologischen Freunde möchten doch gerne Gewebe haben.
Also ich spiele jetzt auch mal den Advocatus Diaboli. Ich sage, okay, hier haben wir eine Struktur, die hat eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, weil ich schaue mir die an in der MRCP oder auch in der ERCP und sage, oh, das sieht aber verdächtig aus. Dann guckt man rein und sagt dasselbe. Oh, das sieht aber verdächtig aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit vielleicht von 90% auf 95%. Gewebe, sagen wir mal, Gewebe könnte ja in bestimmten Konstellationen sehr viel mehr Bedeutung gewinnen, wenn nämlich neoadjuvant therapiert wird. Und in Zukunft erst recht, wenn verschiedene Histologien dann verschiedene Therapien, sodass die Histologie, wo man sagt, na gut, wird eh operiert, dann plötzlich eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Ist die Kolangoskopie denn da gut genug? Und da reicht natürlich das Bild auch nicht. Ist die Kolangoskopie denn da gut genug?
Tja, aus meiner Sicht jein, kann man nur sagen. Das ist, wir sind ja so hin und her gerissen. Wir wissen, dass wir mit unseren Standardtechniken, also Bürstenzytologie, wobei da noch die Frage ist, ob uns Bürstenzytologie zukünftig ausreicht.
Da wahrscheinlich auch nicht im Sinne dieser Fragestellung.
Genau. Und transpapilläre Biopsie, dass wir am Ende irgendwo bei 50% oder was rauskommen.
In den guten Studien 60, aber sehr selten drüber.
Ja, wir haben auch mal in unserer eigenen randomisierten Studie unter 30 gehabt. Woran das liegt, können wir anderweitig diskutieren. Aber wir kommen natürlich auch mit den visuell gesteuerten, kolangoskopisch gesteuerten Biopsien ja auch nur auf 70 ein bisschen drüber. Das hat zwar einen Mehrwert, aber wir würden ja auch gerne irgendwo über 90 sein und da kommen wir noch nicht hin. Und wir haben auch in der deutschen Kolangoskopiegruppe und auch in der europäischen Gruppe, wir haben ja verschiedene Dinge ausprobiert, auch verschiedene Biopsie-Modalitäten, wir haben andere Zangen genommen, wir haben diese Bite-on-Bite-Biopsien gemacht und letztlich hat das alles nicht zu einer deutlichen Verbesserung geführt, sodass man sehen muss, gut, das Cholangiokarzinom, wenn man das jetzt mal als intrinsischen Tumor sieht, hat verschiedene Wachstumsformen. Immer dann, wenn man eine knotige Struktur hat, die direkt vor, vielleicht am besten noch im Hilus sitzt, da, dass man gerade drauf zubiopsieren kann, dann sind wir wahrscheinlich gut. Aber diese tangentialen Biopsien
bei den fibrösen Tumoren,
die intramural oder sogar extramural wachsen, da sind wir dann wieder nicht so gut. Und da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Deswegen, es hilft uns sehr, aber wir sind noch nicht so gut, wie wir sein müssten. Gerade in diesem Setting, wenn man vorsieht, neoadjuvante Therapien, molekulare Diagnostik, Immuntherapien, das brauchen wir ja alles demnächst.
Genau, denn diese Daten von, was weiß ich, 70%, manche Studien haben auch mehr natürlich, das ist ja immer eine Mischkalkulation, wer da in diese Studien kommt, aber das ist ja nur böse oder nicht. Und nicht ist genug Gewebe da, um das, da wissen wir ja auch noch gar nicht, wie viel brauchen wir eigentlich. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen. Also da ist noch Luft nach oben. Was siehst du da für eine Technik am Horizont für ausreichend Gewebe?
Tja, wir hoffen ja alle, dass die Kryobiopsie demnächst Einzug erhält in den Gallengang. Im perkutanen Ansatz scheint das schon gut zu funktionieren.
Da wird demnächst hoffentlich eine Studie erscheinen, wo ihr ja auch dabei wart. Ja. Da kommt ordentlich was raus.
Ja, das ist, also man kann sich das ja auch gut vorstellen von der Technik, dass einfach da durch die Kälteapplikation zirkulär Gewebe akquiriert werden kann. Und auch das, wo man ein bisschen Angst vor hatte, dass es zu schweren Blutungen kommt, scheint ja offensichtlich nicht so zu sein.
Bei einer kleinen Fallzahl, aber ja.
Ja, das schauen wir mal, da wird ja noch mehr kommen hoffentlich. Und jetzt liegt es letztlich auch an der technischen Entwicklung, diese Kryosonde jetzt so zu konzipieren, dass sie auch im transpapillären ERCP-Einsatz eben Anwendung finden kann.
Was ja deutlich komplexer ist, also zur Erklärung, man muss das anfrieren, eine bestimmte Zahl von wenigen Sekunden und dann ruckartig rausziehen. Das ist natürlich perkutan viel kürzer als über die ERCP, aber irgendwas wird da schon.
Ich bin da zuversichtlich, da haben wir gute Partner in der Industrie, die das lösen werden.
Auf jeden Fall. Und natürlich die einzige Warnung ist, dass es ja alte Studien gibt aus der Bürstenzytologie, wenn man die vierfache Menge gewinnt, steigt noch nicht automatisch die Treffsicherheit. Aber ich glaube, irgendwo ist der Tumor halt, wie er ist. Und es ist zumindest eine Chance, da mit weniger Biopsien mehr rauszubekommen. Gut, also letztlich ist diese Frage, hast du ja gesagt, nicht entschieden. Soll man das gleich machen? Es gibt einige Argumente dafür, also gleich beim ersten Ansatz. Oder soll man es nur dann nehmen, wenn es gar nicht anders geht? Also die bereitwillige Kolangoskopie versus die versuchte Vermeidung der Kolangoskopie, was ja, wie wir auch festgestellt haben, eine nette randomisierte Studie wäre.
Absolut. Ich meine, diese Frage müssen wir beantworten. Auch, ob wir demnächst dann vom Gesundheitssystem fordern, dass es First Line diese Kolangoskopie bezahlt. Das ist ja ein Investment auch da rein. Die Frage ist, das muss man natürlich auch kostenmäßig aufrechnen, die wiederholte Prozedur, ob das nicht vielleicht den First Line Einsatz rechtfertigt. Dazu müssen wir vielleicht mit der Kolangoskopie noch ein bisschen besser werden.
Ja, das ist ja immer die Frage, wann ist es gut genug, dass man eine randomisierte Studie gehen kann. Aber das werden wir jetzt heute nicht unbedingt entscheiden und lösen können. Es gibt dann ja auch so Aussagen, gerade bei den hilären Tumoren, dass man die Ausdehnung in die Seitenäste bestimmen kann. Das finde ich ja immer schwierig.
Ja, die Frage ist ja auch, wir wissen ja, und das ist immer dieses diagnostisch-therapeutische Dilemma, in dem wir stecken. Eigentlich wollen die Chirurgen ja gar nicht, dass wir die Patienten erzipieren, bevor sie operieren, weil wir ja... Oder nur sehr sparsam, weil wir die postoperativen Ergebnisse ja möglicherweise verschlechtern. Infektionsraten, Pankreatitis, was da alles passieren kann. Wir müssen aber letztlich es doch machen, um Gewebe zu akquirieren, um nachzuweisen, der Patient hat jetzt einen malignen Tumor. Und dann ist wieder die Frage, inwieweit treibt man es? Möchte man dann wirklich die Stenose ballondilatieren, um über, also in die intrahepatischen Gallenwege zu gehen? Möchte man jedes einzelne Segment, wenn man das spiegelt, muss man es auch spülen, damit spült man wieder Bakterien rein. Die Frage ist, ob das präoperativ sein muss oder ob das nicht was ist, was wir vielleicht mit unseren chirurgischen Freunden zusammen intraoperativ machen können.
Also ich höre aus deiner Frage so ein vorsichtiges eher nicht heraus, ne?
So war es gemeint.
Muss man sagen. Also in dem Zusammenhang wäre die Ideallösung eine schnelle, dünne Kolangoskopie mit einer guten Biopsie. So ein bisschen Widerspruch in sich, aber mal gucken, was kommt. jetzt mal Ende dieses Podcasts ein bisschen in die Zukunft denken, sagen wir, eine der Schwierigkeiten, die sich ja seit Beginn der ERCP nur marginal verändert hat, ist die Kannelierung. Das ist natürlich ein bisschen abgehoben und wahrscheinlich viel zu teuer, aber egal. Ist denn deine Vision, dass so ein Papillotom oder ein Katheter mal so eine Optik hat? Dann müsste natürlich auch gut steuerbar sein und wie eine kleine Schlange dann in die Gallenwege hineingeht, oder? Ihr habt sowas ja schon ein bisschen versucht, als röntgenfreie ERCP in bestimmten Konstellationen.
Absolut. Wir haben ja bisher die röntgenfreie ERCP dann eher durchgeführt, kanuliert mit dem Standard-Papillotom, haben dann versucht, Galle zu aspirieren, dann zu papillotomieren und dann ein bisschen blind die Steine da rausgezogen oder eben direkt kolangioskopiert. Und unsere Versuche jetzt, das gibt es ja auch schon andere Ansätze von woanders in der Welt, einfach mal unter optischer Sicht zu kannulieren. Dafür muss man dann so eine etwas getaperte Kappe auf das Kolangioskop aufsetzen und dann kann man tatsächlich damit kannulieren. Man kann ja auch den Winkel mit dem Kolangioskop ganz gut anpassen, sodass man das schon wie mit einem Papillotom machen kann, unter Sicht dann das kleine Löchlein finden, um dann den Gallengang zu kannulieren. Das ist aber noch wahrscheinlich Zukunftsmusik und, wie du sagst, ja relativ teuer. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie schnell jetzt die Entwicklung voranschreitet. Erfreulicherweise ist ja jetzt der Markt etwas diverser geworden. Mhm. Das treibt auch die Innovation voran, was gut ist aus meiner Sicht. Vielleicht treibt es auch mal die Preise runter, das wäre auch gut. Und wir erwarten ja jetzt mit der nächsten Innovationswelle der Kolangioskope, dass es noch schlanker wird, vielleicht hin zu 7 French. Ist auch manchmal die Rede von 6 French. Da sind wir ja in einem Bereich, der schon in dem Bereich der Katheter liegt, die wir ja jetzt schon einsetzen. Mhm. Und das kann man sich ja gut vorstellen, dass man dann unter Sicht kannuliert und dann kann man relativ zügig erkennen, in welchem Gangsystem man sich befindet. Und dann ist es denkbar, dass wir vielfach von der indirekten Darstellung der Gallenwege, also die Kolangiographie, hin zur primären Kolangioskopie wechseln können und eben deutlich weniger Strahlung produzieren.
Respektive das seit 20 Jahren, sagen wir mal, marginal verfeinerte Rumbohren in der Papille auf optische Füße stellen. Mhm. Gut, wir wollen jetzt da nicht abheben. Unsere Zuhörer werden wahrscheinlich denken, jetzt spinnen sie und wir leben ja nicht im Schlaraffenland. Ist auch nicht sicher, dass die Pankreatitisrate niedriger wird, weil das ja ein großes Ding und das Pankreas ist ja auch manchmal ziemlich hysterisch.
Das dürfen wir nicht vergessen dabei. Ja.
Also das muss man alles dann berücksichtigen, aber eine Vision ist es allemal. Und zum Abschluss noch, Pankreas sind die Indikationen ja eher limitiert, also Steine, die man sonst nicht rauskriegt. Wie ist denn das mit der Tumordiagnostik?
Na, grundsätzlich würde ich sagen, eine Indikation zur Pankreatoskopie, zur Tumordiagnostik ist ja eine Hauptsache mal die Hauptgang-IPMN. Wenn wir also vermuten, wir haben eine Hauptgang-IPMN, gut, die Sache ist, wenn wir eine eindeutige Fischmaulpapille haben und sehen den dilatierten Gang.
Und im Endosom schon so Vegetationen, genau, dann ist es gegessen.
Dann ist es gegessen, wobei auch in diesen Situationen wir schon Patienten pankreatoskopiert haben, in denen wir festgestellt haben, es ist nur der Kopf betroffen, der Pankreasschwanz konnte erhalten werden, der Patient hat keinen Diabetes entwickelt. Das ist natürlich eine gute Sache. Wir haben aber auch schon Patienten, die zugewiesen wurden in unsere chirurgische Abteilung zur Pankreatektomie, pankreatoskopiert, die hatten gar nichts. Sie hatten keinen.
Und einen weiten Gang.
Die hatten einfach einen weiten Gang, wahrscheinlich assoziiert mit einer chronischen Pankreatitis. Und das ist natürlich dann sehr vorteilhaft für die Patienten. Man muss abwägen, natürlich die Risiken der Pankreatitis in diesen Fällen. Gut, bei der chronischen Pankreatitis macht man wenig kaputt. Meiner Erfahrung nach bei der Hauptgang-IPMN auch, weil die ist es ja auch gewohnt, dass es ein bisschen schwerer abläuft, das Sekret. Dementsprechend geht das schon, aber die Indikation muss natürlich ganz kritisch gestellt werden.
Also ein Nischenverfahren für individuelle Fälle, wenn man einen guten Riecher hat und sagt, da stimmt was nicht, bevor jetzt das Pankreas rausgerissen wird.
Absolut. Man kann das natürlich auch intraoperativ machen, wenn man abgrenzen möchte, welche Gangteile betroffen sind, geht das sicher auch. Na, und das andere Feld der Pankreatoskopie ist eben dann die Steintherapie. Auch wenn wir natürlich von unseren holländischen Freunden immer gute Studien bekommen, dass auch primäre Chirurgie auch langfristig die gute Ergebnisse, sag ich mal, liefert, gibt es doch immer wieder die Patienten, die gerne den endoskopischen Therapieversuch trotzdem haben wollen. Gerade wenn es eindeutig ist, vielleicht bis 3 obstruktive Steine mit Gangerweiterung. Man muss die Patienten kopfnah, die Patienten gut aufklären, dass man keine Garantie hat, da ja die Beschwerden bei der chronischen Pankreatitis multifaktoriell sind und muss den Patienten dann sagen, es ist eine Chance, aber es gibt keine Garantie. Und dann kann man das heutzutage ganz gut machen. Zusammen mit dem Christian Gerges haben wir da ja die ein oder andere Studie aufgelegt, die also jetzt auch gerade seit Juni jetzt publiziert, auch so im Zwei-Jahres-Intervall über 70% dann eben doch gutes klinisches Ansprechen zeigt. Gut, 2 Jahre ist jetzt noch nicht so viel, aber immerhin ist es ein Hinweis, dass es doch wirksam sein kann.
Und die Kunst ist natürlich die Patientenauswahl. Wer könnte da profitieren? Mhm. Und also es ist schon eine strenge Befragung. Kommen ja viele daher ohne Beschwerden mit einem weiten Gang und Stein, da wird es dann schwierig. Aber gut. Ja, Thorsten, herzlichen Dank. Das war, glaube ich, ein guter Ritt durch die Endoskopie der kleinen Gänge mit interessanten Aussichten. Ich danke dir herzlich.
Lieber Thomas, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Ja, Ihnen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, schicken Sie uns Kritik, Anmerkungen und bis nächste Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.